und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei pflege.de. Ja, und heute sitzt neben mir auch
Johannes Siegel, Fachredakteur bei pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Und heute geht es um ein besonderes Thema. Wir sprechen heute über Kontinenz bzw. Inkontinenz und wie man damit umgehen kann und was dafür hilft oder dagegen hilft. Zum Einstieg haben wir mal unsere Community auf Instagram gefragt, wie präsent ist eigentlich dieses Thema Inkontinenz wirklich im Pflegealltag? Und wir haben gesehen, das Ergebnis war ziemlich eindeutig, denn über die Hälfte der Teilnehmenden hat angegeben, dass sie selbst oder die Person, die sie pflegen, unter Harninkontinenz leidet und weitere 15% sind auch von Stuhlinkontinenz betroffen. Und was war dann die größte Herausforderung? Ja, für viele sind es zu wenig Behandlungsoptionen und das gefolgt von Scham und fehlender Aufklärung. Ja, und gewünscht werden besonders mehr Infos. Ja, und die geben wir heute. Ja, und dazu haben wir heute einen Gast und eine Expertin. Und das ist Angelika Sonnenberg. Das ist sehr schön, dass Sie heute da sind, Frau Sonnenberg. Schönen guten Tag.
Ich freue mich auch. Danke.
Vielleicht mal kurz zu Ihrer Person. Frau Sonnenberg ist Pflegetrainerin und Fachkraft für Kontinenzförderung, so nennt sich das, sowie Palliativcare. Und seit 2003, also sind schon ein paar Jahre, arbeitet sie im St. Elisabeth Krankenhaus in Köln und hat hier die Kontinenz sowie die Pflegeberatung aufgebaut. So, und die Kontinenzförderung, das darf ich mal sagen, die liegt Ihnen am Herzen. Sie leiten eine Kontinenz-Selbsthilfegruppe. Ja, und Sie haben 2021 bei der Aktualisierung eines Praxishandbuchs für Pflegende mit dem Titel Kontinenz, Inkontinenz, Kontinenzförderung auch mitgewirkt. Genau. Ich habe ein paar Daten noch mitgebracht, die ich nochmal ganz gern hier erwähnen möchte. Und zwar Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 9 Millionen Menschen von Harninkontinenz betroffen. Das ist schon eine Menge, hätte ich jetzt so auch nicht vermutet. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Das bedingt durch Schwangerschaft, Geburt und dann kommen noch die Wechseljahre. Also wir haben so einiges an der Backe, wir Frauen, muss ich sagen. Bei Männern steht Inko oft im Zusammenhang auch mit Prostatabeschwerden. Stuhlinkontinenz ist eher selten, betrifft aber dennoch immerhin 1 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, und trotzdem gilt das alles noch als Tabuthema. Viele sprechen nicht drüber, aus Scham oder als Angst vor Stigmatisierung. Ja, und so entstehen dann auch Mythen. 4 davon haben wir zusammengetragen und wir würden jetzt gerne einen kleinen Faktencheck mit Ihnen machen.
In Ordnung.
Inkontinenz betrifft nur alte Menschen.
Das ist auf gar keinen Fall richtig. Das ist ein Mythos, der immer noch weiter durch die Gesellschaft zieht. Es sind auch junge Menschen betroffen, vor allen Dingen Frauen nach Geburt und Schwangerschaft, aber auch Sportlerinnen oder Menschen, die einen schwachen Beckenboden haben. Also das trifft nicht nur das Alter.
Genau, ich mache einfach direkt weiter. Wir gehen später noch auf die Sachen genauer ein. Fakt Nummer 2 oder Mythos Nummer 2. Inkontinenz ist eine Krankheit.
Nein, Inkontinenz ist ein Symptom. Und da muss man nachforschen, woran das liegt. Das ist keine Krankheit an sich.
Ich mache direkt weiter mit Mythos Nummer 3. Gegen Inkontinenz kann man sowieso nichts machen. Man muss sich eben damit abfinden.
Das äußern vor allen Dingen ältere Menschen und es gibt auch leider viele Pflegekräfte, die meinen, ab 60 darf man inkontinent sein. Man kann sehr viel dagegen tun und das werden wir ja heute vielleicht noch ein bisschen aufschlüsseln.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch einen Mythos dabei und zwar Inkontinenzmaterial, das bedeutet eigentlich genauso viel wie Windel.
Ich nenne es ungern Windel, weil das kommt natürlich von den kleinen Kindern und Babys. Vorlagen, Einlagen, Pens, Vollschutzversorgung, das sind Begriffe, die wir im Erwachsenenbereich nutzen sollten. Also das wertet die Erwachsenen ab, eine Windel. Du brauchst ja eine Windel, hört sich so negativ an. Ich finde Windel nicht negativ, ich versorge gerade wieder ein 8 Wochen altes Enkelkind, aber in der Gesellschaft ist das sehr verpönt. Inkontinenzeinlage, Vorlage, Pens, das sind Begriffe, die wir da verwenden sollten.
Ja, also jetzt haben wir wirklich schon einiges gelernt, finde ich. Aber wir haben noch natürlich ganz, ganz viele Fragen für Sie, Frau Sonnenberg. zum Beispiel das Thema Also Tabuthema, das ist ja nach wie vor noch ist, was wir immer wieder auch feststellen durch Umfragen, die wir machen, weil wir immer Kontakt auch sind mit unseren Leserinnen und Lesern. Deswegen gleich mal die erste Frage, warum ist Inkontinenz heute eigentlich immer noch so ein Tabuthema, selbst unter engen Angehörigen?
Ja, Inkontinenz ist immer noch ein Tabu, weil es mit Scham und Ekel besetzt ist. Und was die Angehörigen angeht, nicht jeder Angehörige kann pflegen. Nicht jeder Angehörige möchte seine Eltern versorgen, sage ich zum Beispiel bei Älteren. Und nicht jeder, der ein Kontinenzproblem hat, möchte von den Kindern oder Freunden oder nahen Verwandten versorgt und unterstützt werden. Deswegen wird es auch immer noch oft verheimlicht. Und die Unkenntnis über, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftiges Material zur Versorgung bei Inkontinenz erhöht dann diese Schamprobleme noch.
Ja, genau. Sie sagen ja gerade, es ist eigentlich auch wichtig, dass man miteinander drüber spricht, vielleicht um viele Dinge auch besser für sich organisieren zu können. Was hilft denn Betroffenen und pflegenden Angehörigen, einfach um leichter darüber zu sprechen? Haben Sie vielleicht einen Tipp?
Respektvoller Umgang und es ist ja jetzt primär, wenn man in die Wohnung kommt beim Vater, Mutter, boah, hier stinkt's aber, ist natürlich direkt sehr verletzend. Mhm. Aber ich sage immer, hast du ein Problem, kann es sein, dass du Urin verlierst? Dann gibt's da Hilfe und Möglichkeiten, daran etwas zu ändern.
Mhm. Da haben Sie ja gerade schon, wenn ich mal kurz fragen darf, da haben Sie ja gerade schon eine Idee gegeben, wie man so einsteigen könnte. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, egal ob Partner oder ob das jetzt auch zu sagen, hey, ich habe gerade gemerkt, du bist inkontinent, das ist vielleicht nicht ganz so mit der Tür ins Haus fallen. Gibt es vielleicht ein paar Einstiegssätze, die Sie da so, wo man formulieren könnte, die Sie da als Idee hätten?
Das kommt immer drauf an. Wenn es der Partner ist, ist es natürlich nochmal ganz durch die Intimität ganz schwierig. Ich finde schon, dass man das direkt ansprechen sollte, aber eben respektvoll. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Hilfe. Ich habe festgestellt, wenn man nasse Wäsche in der Wohnung findet, im Plastikbeutel versteckt, dass man schon sagen kann, sollen wir da mal zum Arzt gehen? Man kann ein paar Untersuchungen machen und dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen in Zukunft. Man kann extra Eimer im Bad aufstellen, wie man das auch bei den Kindern macht, um die Vorlagen zu entsorgen. Dann wird auch der Geruch gemindert. Man kann sich also dem Thema schon offen nähern. Ich halte nichts davon, das weiter zu verheimlichen. Oh, das sagen wir keinem. Mhm. Sondern eine Lösung finden, die es ja gibt. Also schon allein die Versorgung mit, in Anführungsstrichen, vernünftigen Vorlagen und nicht irgendwelchen Fließwindeln oder Gästehandtüchern oder aufgerolltes Zewa, habe ich alles gesehen, ist also keine Erfindung. Das hilft total. Das hilft gegen Geruch und das hilft gegen nasse Flecken.
Uns ist ja auch aufgefallen, dass gerade das Thema ja auch in den Social-Media-Kanälen oder vielleicht auch durch bestimmten Aufklärungskampagnen, was wir auch immer wieder bei pflege.de machen wollen, eigentlich ja dazu ermutigen, sich dem Thema zu stellen und vielleicht auch sich da zu helfen mit verschiedenen Möglichkeiten und auch drüber zu sprechen. Haben Sie das Gefühl, dass sich so, Sie sind ja schon lange dabei, dass sich da ein bisschen was geändert hat?
Geändert hat sich vielleicht etwas bei Pflegenden. Am Anfang, als ich angefangen habe mit der Kontinenzförderung, haben die gedacht, ach, die immer mit ihrem Thema, ne? Und haben auch gar nicht ernst genommen, wie wichtig die richtigen Vorlagen sind, wie wichtig vielleicht ein Toilettentraining sein kann, damit jemand nicht dauernd im nassen Bett liegt, dass es auch notwendig sein kann, Patienten nachts zu wecken oder zu empfehlen, dass man zu Hause mit dem Wecker einmal nachts aufsteht. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. In der Gesellschaft ist das Thema etwas besser angekommen. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die an Autoraststätten für Urinalkondome wirbt. Das finde ich zum Beispiel großartig. Das haben mir Freunde berichtet, die dann immer auch interessiert sind, mich zu informieren. Es ist ein bisschen besser angekommen. Auch Selbsthilfegruppen werden jetzt nicht mehr so abgestempelt oder da will ja keiner hingehen, da herrscht eine große Offenheit. Da sind, auch wenn es weniger sind, die Männer besser, in Anführungsstrichen, als die Frauen. Die kommen und gehen offener damit um, wenn sie dieses Problem haben, denn die wollen das gelöst haben. Die wollen nicht nass durch die Welt laufen. Die wollen eine Lösung und gehen dann auch offener damit um. Da kann ich Frauen nur sagen, öffnet euch, sucht euch Hilfe, es gibt Möglichkeiten. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Ärzte, Ärztinnen. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch zu.
Mhm. Interessant. Also schön, dass sich da was tut und auch überraschendes Ergebnis, dass Männer sich da auch mehr für Lösungen interessieren. Ja.
Ja, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, der Gang zum Arzt, die Diagnose, eine Behandlung und Therapie, darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen sprechen. Welche Arten von Inkontinenz gibt es denn grundsätzlich? Also was kann ein Arzt diagnostizieren und warum ist das überhaupt so wichtig für die Behandlung danach?
Also Arten gibt es einige. Einmal die Belastungsinkontinenz, das hieß früher Stressinkontinenz. Beim Lachen, Husten, Niesen kann man Urin verlieren und die unterschiedlichen Schweregrade einer Belastungsinkontinenz, zum Beispiel nach Geburt oder Schwangerschaft, können die Ärzte, Ärztinnen feststellen. Die Dranginkontinenz, das bedeutet, dass ich einen Harndrang entwickle und dann kaum noch den Urin zurückhalten kann, weil ich so dringend auf die Toilette muss, dass dann auch schon mal Tropfen in die Vorlage gehen. Dann gibt's die Mischinkontinenz, eine Mischung von beidem. Ich habe starken Drang und mein Beckenboden ist schwach und ich verliere deswegen Urin. Dann gibt's die Überlaufinkontinenz, die betrifft doch mehr die Männer. Bei vergrößerter Prostata kommt es dazu, dass sich sehr viel Restharn in der Blase, in der Harnblase sammelt. Und dann nur noch das, was oben drüber ist, also wie so ein Überlauf an der Tasse oder an einem Glas, das läuft ab. Der Rest verbleibt in der Harnblase. Dann gibt's natürlich die Stuhlinkontinenz, dann gibt es die Reizblase. Das ist eine überaktive Blase, das liegt vielleicht am Hormonverlust, da muss die Forschung noch ein bisschen arbeiten. Wann eine Reizblase entsteht, ist nicht so genau zu benennen. Oft ist es auch ein Stressfaktor der Frauen, sehr schwierig zu behandeln, sehr unangenehm, macht starke Schmerzen. Diese, vor allen Dingen Frauen, also ich habe in meinen langen Jahren 2 Männer kennengelernt mit Reizblase, der Rest waren Frauen. Da spielt auch Stress und viele andere Dinge eine Rolle, aber was genau die Ursache ist, wissen wir noch nicht.
Darf ich da kurz zwischenfragen? Ist das mehr so auch für, in dem Fall jetzt bei einer Reizblase, ich glaube, wir haben da jemanden, der da auch als Influencerin arbeitet, mehr bei jüngeren Frauen auch anzutreffen?
Öfter. Mhm. Also es ist so, wenn eine ältere Dame kommt und das wird diagnostiziert, die hat das vielleicht als, das muss so sein im Alter. Also es gibt auch Ältere, aber es sind viele Jüngere, die eine Reizblase entwickeln können, aus verschiedenen Gründen.
Genau, jetzt haben wir vieles gelernt über die verschiedenen Arten von Inkontinenz. Und warum ist das jetzt genau wichtig für die Behandlung? Ich meine, so ein bisschen haben Sie es angeschnitten, weil eben andere Ursachen dahinter liegen und Inkontinenz ja immer ein Symptom von etwas ist. Aber vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen.
Also wenn ich plötzlich feststelle, dass ich Inkontinenzprobleme habe, eine meiner jüngsten Patientinnen war eine 22-jährige Sportstudentin, die plötzlich auf dem Trampolin Urin verloren hat, dann geht man zum Arzt und hofft, der sagt jetzt, das ist das und das und da machen wir jetzt was und dann ist gut. So einfach ist das mit der Inkontinenz nicht. Aber wenn ich dann zu einem Urologen, Urologin, Gynäkologin, Gynäkologen gehe, sollte bei plötzlich auftretender Inkontinenz immer ein Harnwegsinfekt ausgeschlossen werden. Denn auch bei einem Harnwegsinfekt, Blasenentzündung, wie auch immer man das nennen möchte, kann es zur Inkontinenz kommen. Und wenn ich den Harnwegsinfekt behandle, vergeht auch wieder die Inkontinenz. Wenn aber bei einer Untersuchung festgestellt wird, ich habe einen, bei den Frauen einen Gebärmuttervorfall, ich habe einen Blasenvorfall, bei den Herren, ich habe vielleicht eine Harnröhrenenge. Das können und sollten nur Ärzte feststellen. Und das sind Dinge, die man dann mit kleineren Operationen, Eingriffen beheben kann. wenn es bei einer älteren Dame zum Beispiel mit einem Vorfall der Gebärmutter, kann man mit Pessaren arbeiten, die man einsetzt, um den Vorfall zurückzudrängen, damit die Patientin oder Betroffene einfach wieder normal Wasser lassen kann. Und so gibt es viele Möglichkeiten, gynäkologisch, urologisch, wie man da mit kleineren Eingriffen helfen kann. Aber wenn man das nicht kann, kann man auf jeden Fall mit vernünftigen Vorlagen arbeiten, um dem Problem im Alltag ein bisschen entgegenzutreten.
Ja, das heißt, wenn man nicht zum Arzt geht, dann hat man auch gar keine Chance, dass es vielleicht einfach behandelbar wäre und man das Problem vielleicht gelöst bekommt. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer, das erstmal ärztlich untersuchen zu lassen, denn vielleicht ist es ja ein schnell lösbares Problem.
Richtig.
Und wenn nicht, dann kriegt man dort auch die richtigen Tipps, wie man weiter damit umgehen kann.
Nein.
Die, nicht beim Arzt,
die Ärzte, ja? Die Ärzte und Ärztinnen haben in der Regel, die Fachärzte, viel zu wenig Zeit, sich dem Problem zu widmen. Also die sagen dann, ich schreibe Ihnen hier Vorlagen auf und dann passen die nicht. Man muss sich dann, wenn man ein Problem hat mit einer Inkontinenz, dem Ganzen wirklich öffnen und auch Beratung suchen, die außerhalb der Ärzte liegt. Die Ärzte machen eine Diagnose, das ist auch wichtig und richtig. Aber danach beginnt die große Odyssee. Und auf die Vorlagenversorgung und so weiter gehen wir ja wahrscheinlich später noch ein.
Darauf gehen wir bestimmt noch ein, ja. Genau, okay. Das heißt, wir rücken das gerade. Man geht zum Arzt, um zu gucken, gibt es vielleicht eine einfache Behandlungsoption und man hat dann eine klare Diagnose. Aber danach wendet man sich besser an Spezialisten und Spezialistinnen, wie zum Beispiel Sie, Frau Sonnenberg, oder eben was es in der Umgebung gibt. Sie meinten ja schon, es gibt immer mehr Selbsthilfegruppen oder auch andere Ansprechstationen, die da eben drauf spezialisiert sind und besser Bescheid wissen, wie man sowas versorgt.
Beratungsstellen, Beckenbodenzentren, also da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.
Viele Betroffene sagen trotzdem, und das kam auch in unserer Umfrage raus, es gäbe einfach zu wenig Behandlungsoptionen. Was erleben Sie da in der Praxis? Liegt es tatsächlich daran, dass es zu wenig gibt, oder liegt es daran, dass man zu wenig Wissen da ist und vieles auch einfach nicht bekannt ist, was möglich ist?
Wenn man sich auf den Weg macht, gibt es auch Möglichkeiten. Also die richtige oder die richtige Auswahl von und Verwendung geeigneter Produkte. Auch ein Herr, der nach einer Prostataoperation zum Beispiel komplett inkontinent ist und trotzdem wandern gehen will, erfährt oft erst von mir zum Beispiel oder anderen Beratenden, dass es Urinalkondome gibt und dass er dann trotzdem wandern gehen kann, indem man einen Beinbeutel anschließt und dann energischen Schrittes durch den Wald marschieren kann. Sonst würde der Urin komplett vielleicht in die Vorlage laufen. Das ist natürlich beim Wandern oder mit dem Hund spazieren gehen unangenehm. Ich hatte so einen Herrn, Anfang 50, der kam mit allem gut parat, aber beim schnellen Bergaufgehen, Bergabgehen hat er eben sehr viel Urin verloren. Und mit dem Urinalkondom war dieser Herr glücklich. Das sind alles, wie soll ich sagen, schambehaftete, intime Themen. Aber man kann damit wirklich entspannt umgehen. Und es ist eine große Hilfe. Dieser Mann war glücklich. Der hat mir noch mehrere E-Mails geschrieben, dass ich sein Leben gerettet habe. Also Inkontinenz, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, das greift wahnsinnig ein. Ja, und dass der nicht mehr laufen konnte mit seinem Hund durch den Wald, war ein Riesenproblem. Oder eine Dame musste den Kirchenchor verlassen. Da gab es immer nasse Stühle, wenn sie nach Hause gegangen ist. Die Tochter hat mich aufgesucht, gemeinsam mit ihrer Mutter. Ich habe die Tochter einen Kaffee trinken geschickt. Die Mutter war Ende 70. Und da habe ich gesagt, benutzen Sie Vorlagen. Ihre Tochter hat mir erzählt, Sie haben ein Problem mit der Kontinenz. Ja, die kann ich Ihnen zeigen. Sie holt die Vorlage raus. Und ich musste aufpassen, nicht die Kontinenz zu verlieren. Sie hatte die durchgeschnitten. Da brauchte ich nicht viel tun. Ich habe eine Vorlage genommen, die intakt war, und ihre halbe Vorlage, und habe in beide Wasser gegossen, und in die durchgeschnittene, da lief das Wasser bei uns auf den Tisch. Das war ihr natürlich peinlich, musste es gar nicht sein. Sie wollte Geld sparen und hat die deswegen durchgeschnitten, weil sie gedacht hat, ach, das reicht ja auch. Dass sie damit eben die Funktion kaputt gemacht hat, war ihr überhaupt nicht klar. Also hier fehlte mal wieder, sage ich, die Aufklärung über den Umgang. Dieses Beratungsgespräch war praktisch nach 10 Minuten beendet und sie konnte nach Hause fahren und wieder in den Kirchenchor gehen. Und ja, es war mit einem Switch alles behoben. Ja.
Das heißt also, es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten und je offener aber man mit dem Thema umgeht, desto eher kommt man da auch vielleicht an die richtige Lösung, die für einen selber dann eben passt. Aber wenn man eben auf die Schnelle vielleicht sucht nach der Hauruck-Lösung, die für alles greift, das ist dann wahrscheinlich manchmal schwierig. Aber eben, ja, wenn man mit Experten spricht, dann findet man vielleicht genau das, was einem selber am besten hilft und dann kann man damit gut umgehen.
Man kann auch inzwischen ja im Internet bei pflege.de oder der Deutschen Kontinenzgesellschaft sehr viel finden. Ich weiß, dass jüngere Menschen sehr viel mehr mit dem Internet arbeiten wollen als mit dem persönlichen Kontakt. Das ist möglich, aber da muss man auf die richtige Seite gehen. Ich hasse Dr. Google mit diesen Schreckensmeldungen und immer nur Dramen. Das hilft niemandem. Ja, wenn man auf die richtigen Seiten geht, kann man sich auch im Internet sehr gut helfen lassen. Wenn man auch mit keinem sprechen will, auch das akzeptiere ich. Das finde ich auch nicht verkehrt. Wichtig ist dann, hier die richtigen Ansprechseiten zu finden.
Ja, aber das ist gerade das Stichwort, das Sie geben. Wer kann mir helfen? Also ich hoffe, dass wir mit unserer Themenwoche zur Inkontinenz auch helfen. Aber vielleicht können Sie uns einen knappen Überblick einfach mal drüber geben, was es denn an Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ja. Welche Rolle spielt beispielsweise die Physiotherapie und das Beckenbodentraining und auch im höheren Alter? Was kann man da tun? Was gibt's eigentlich da so?
Also man kann eine Menge tun und Beckenbodentraining hilft in jedem Alter, denn der Beckenboden ist genau in unserer Körpermitte aufgespannt und ein Muskel ist in jedem Alter trainierbar. Insofern macht es auch Sinn, mit in höherem Alter noch Beckenbodentraining anzufangen. Wichtig ist hier, dass das Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sind, die da speziell ausgebildet sind. Die lernen das alle in der Ausbildung und so schnelle Übungen können die einem immer sagen, aber ein spezielles Beckenbodentraining, dafür braucht man eine besondere Ausbildung als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin. Dann kann es noch wichtig sein, das Gewicht zu reduzieren. Wenn ich mit 120, 130, 150 Kilo laufe, belaste ich nicht nur meine Gelenke, sondern auch den Beckenboden und die Inkontinenz kann eben zunehmen. Dann ist wichtig, gleichmäßig über den Tag verteilt 1,5 bis 2 Liter zu trinken. Wir müssen keine 4 Liter trinken, wie das teilweise propagiert wird, nur wenn wir Marathon laufen. Gleichmäßig über den Tag verteilt ist wichtig. Und wenn ich ein Kontinenzproblem habe, kann es Sinn machen, von 8 bis 18 Uhr meine 1,5 Liter zu trinken und danach nur noch schluckweise, damit ich nachts nicht so oft auf die Toilette laufen muss. Den Ausschluss eines Harnwegsinfektes, das habe ich schon gesagt. Und Behandlungsmethoden wie ein Einsatz bei Frauen, das gibt es für Männer nicht, ein Einsatz von Pessaren aus Silikon oder aus einem Kunststoff kann Kontinenzprobleme, indem die Harnröhre wieder gestrafft wird, indem ein Vorfall zurückgedrängt wird, können Pessare große Hilfe leisten. Die werden eingesetzt von Gynäkologen, Gynäkologinnen oder in Beratungsstellen, wie ich das hatte, also im St. Elisabeth Krankenhaus. Inzwischen macht das eine Nachfolgerin. Diese Pessare müssen eingesetzt werden, damit die Betroffenen wissen, wo sie sitzen müssen. Wenn so ein Pessar falsch eingesetzt wird, stört es mich in der Bewegung und dann nehme ich das wieder raus und benutze es nicht. Und das kann man nur in einer Beratungsstelle. Kontinenz- und Beckenbodenzentren gibt es inzwischen in allen größeren Städten. Die Liste ist bei der Deutschen Kontinenzgesellschaft abrufbar. und sicherlich auch im Internet natürlich.
Also ich wollte noch mal kurz, also das ist ja ganz interessant. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass vieles sich muskulär lösen lässt. Also viele Inkontinenzprobleme kann man muskulär noch auch im hohen Alter noch anpacken, am besten unter Aufsicht von einem Physiotherapeuten oder jemand, der speziell ausgebildet ist. Aber es gibt dann eben auch Hilfsmittel, die Sie gerade genannt haben, auf die kommen wir noch. Wenn dann doch allein das nicht mehr ausreicht, gibt es auch noch andere Varianten.
Es gibt Vaginalkonen, die gibt es sogar im Drogeriemarkt, sich zu kaufen. Da trainiert man ein bisschen die Scheidenmuskulatur, indem man diese Konen hält. Das trainiert eben auch die Muskulatur. Und ja, die Pessare habe ich genannt. Da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Die Urinalkondome für die Herren. Das sind eigentlich so die hauptsächlichen Möglichkeiten. Das Beckenbodentraining immer an erster Stelle, was aber oft nicht ausreicht, wenn jemand einen Vorfall hat. Es gibt natürlich Katheter, es gibt den Einmalkatheterismus. Wenn die Blase ruhig gestellt wird, weil die Reizblase zu belastend war, kann man mit Botox die Blase ruhig stellen. Das ist ein operativer Eingriff in einer Klinik. Dann muss man sich katheterisieren 4 bis 5 Mal am Tag, weil die Blase ruhig gestellt ist. Einmal Katheterismus kann man erlernen in einer urologischen, gynäkologischen Klinik oder auch in einer Beratungsstelle oder bei einer Beraterin, Berater, wie ich das bin. Dauerkatheter, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn jemand so sehr leidet, kann man einen suprapubischen Katheter einsetzen über die Bauchdecke. Ein Dauerkatheter über die Harnröhre ist immer sehr belastend. Auch ein Katheter über die Bauchdecke ist ein invasiver Eingriff, muss abgesprochen werden, mit Ärzten beraten werden. Aber es gibt natürlich Menschen, die so unter der Inkontinenz leiden oder wo der Urin einfach nur noch wegläuft. Das ist mit Vorlagen schwierig zu beherrschen und da wird man gemeinsam mit den Ärzten oft zu einem Bauchdeckenkatheter kommen.
Na, dann sprechen wir da tatsächlich auch schon von schwerer Inkontinenz. Ja. Genau, und die leichtere lässt sich vielleicht dann doch noch muskulär aufbauen, dass man da noch was gegen machen kann. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache. Wir haben jetzt immer wieder den Begriff Kontinenzförderung genannt. Also das ist ja, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, dann denkt man sich Inkontinenz, Kontinenz. Was ist jetzt da eigentlich der Unterschied? Also wenn man jetzt nicht gerade Latein gehabt hat. Kontinenzförderung, was hat es damit auf sich? Was ist das für ein Wort? Wie wollen wir das mal kurz erklären?
Kontinenzförderung betrifft alles, was der Inkontinenz entgegenwirkt oder dass es gar nicht dazu kommt. Ich spreche lieber von Kontinenz als von Inkontinenz, weil es ein positiver Begriff ist. Genau, und die Kontinenzförderung dient dazu, dass ich richtig anleite für die richtige Trinkmenge. Denn oft die Menschen, die unter Inkontinenz leiden, trinken nicht. Was sie damit aber machen, ist die Inkontinenz verschärfen. Denn ein Urin, der konzentriert ist und in der Blase verbleibt und wenn ich nicht genug trinke, und um den auszuspülen, wird die Inkontinenz stärker durch den starken Urin. Und das gehört zur Kontinenzförderung, darüber aufzuklären. Die Zeiten, wann ich trinke, wie viel ich trinke, welche Vorlagen ich benutze. Das vergessen auch viele, die kaufen irgendwelche Fließeinlagen oder Vorlagen in irgendeinem Supermarkt. Das ist ein Problem, denn die saugen nicht den Urin nach unten, lassen die Haut trocken und dass die Haut eben auch nicht irritiert wird oder sogar geschädigt. Das wissen die Menschen nicht. Bei 8 bis 9 Millionen Inkontinenten und Dunkelziffer wissen viele Menschen das nicht, weil sie sich auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht bei Vorträgen in Seniorenheimen und so, wenn man damit offen umgeht, kommen hunderte von Fragen und dann werden einem auch die Vorlagen gezeigt und dann darf ich auch sagen, die ist nichts und die ist was. Und da gibt es eben die Möglichkeit, sich die verschreiben zu lassen. Oft reicht dann die Menge nicht und ich muss zukaufen. Ich kann aber auch mit meiner Krankenkasse so lange verhandeln, bis ich die richtigen Vorlagen habe. Bei meinem Vater hat das ein Jahr gedauert, bis er die Vorlagen hatte, die er braucht.
Ja, also wir sind eigentlich elegant ins nächste Thema schon geglitten, nämlich Produkte und Hilfsmittel, was es da gibt. Wir haben jetzt schon einiges gehört, auch zu Pessare für Frauen, für Katheterisierung in speziellen Fällen. Oft sind es aber aufsaugende Inkontinenzhilfsmittel, die wir jetzt auch gerade schon angesprochen haben, wie zum Beispiel die Vorlagen. Was gibt es da alles und ja, worauf sollte man bei der Auswahl achten, damit man eben eine gute Versorgung für sich selbst gefunden hat?
Man muss das in jedem Fall ausprobieren, welche Vorlage die richtige Größe hat und die richtige Passform. Es gibt unterschiedliche Firmen. Wir haben im Krankenhaus umgestellt auf die Firma Hartmann, weil ich finde, dass die von klein, mini bis ganz, ganz groß alles abbilden und wir da alle Menschen mit versorgen können. Mini ist wirklich mini, das ist ungefähr so wie eine Slip-Einlage, aber auch da werden die paar Tröpfchen Urin, die jemand verliert, nach unten weggesaugt und die Oberfläche ist nach ganz kurzer Zeit trocken. Manche brauchen, weil sie unter Druck auch eine kombinierte mit Stuhlinkontinenz zum Beispiel Erkrankungen haben oder Symptome haben, die brauchen größere Vorlagen. Und das muss man individuell ausprobieren. Wenn man ein Rezept bekommt, muss man einen Großhändler, so ist das bei uns geregelt, einen Großhändler anschreiben, der einem dann Muster schickt. Oder man kauft sich Muster selbst. Wichtig ist hierbei, das kann ich immer nur wieder sagen, dass man einschlägige Firmen sich aussucht und nicht irgendwelche Vorlagen kauft. Aber es gibt Vorlagen, die bis zu 1,5 Liter Urin fassen. Also dass es eine Vorlage gibt, die nicht ausreicht, da sage ich mal einfach, das gibt es nicht. Ich habe jetzt an meinem letzten Dienstwochenende noch einen Schmerzpatienten, der eine Neoblase hat, also eine neu gebildete Blase aus Darm. Der verliert nachts, das ist aber üblich bei der Neoblase, wenn er tief schläft, oft Urin. Und der wollte mit kleinen, eleganten Vorlagen zurechtkommen. Ich habe ihm dann von unserer Intensivstation unsere größten Vorlagen gebracht, die inzwischen auch von der Qualität sehr dünn sind und gar nicht mehr so auftragen. Und er kam damit durch die Nacht und ich war dann die Heldin des Wochenendes, ne? Weil ich ihm das gerettet habe, dass es Vorlagen auch für ihn gibt, auch für eine gesamte Blasenfüllung.
Ja. Ja, das heißt, man muss da ehrlich mit sich sein und man muss Sachen probieren, die wirklich passen, denn es bringt nichts, etwas zu Kleines zu nehmen, was dann eben einfach nicht ausreicht, ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Ganze geht auf Rezept mit der entsprechenden Diagnose, wenn man das vom Arzt eben verordnet bekommt. Wie läuft das und haben Sie vielleicht einen Tipp dafür, dass der Arzt da nicht einfach irgendwas aufschreibt, sondern irgendwas, was dann vielleicht auch passt oder das Ganze so formuliert, dass man eben die Möglichkeit hat, sich dann was zu suchen, was für einen passt?
Sinn macht es immer, wenn der Arzt, die Ärztin einen kurzen Zweizeiler schreibt zur Teilhabe am sozialen Leben oder am öffentlichen Leben. Benötigt Patient, Patientin XY mehr Vorlagen, also kommt mit der vorgegebenen Menge nicht aus oder größere Vorlagen, als die Kasse finanzieren will. Wie gesagt, das ist ein bisschen aufwendig, oft braucht man da auch Hilfe, aber es lohnt sich. Die Kasse ist verpflichtet, das zu finanzieren, was ich benötige, wenn ich betroffen bin. Ich nehme doch nicht freiwillig 25 Vorlagen am Tag, wenn ich sie nicht brauche.
Ja.
Und ich brauche auch eine kleine Reserve. Ne? Und es kann auch sein, dass ich individuell nachts größere Vorlagen, wie eben der eben genannte Patient mit der Neoblase, dass ich nachts größere Vorlagen brauche als am Tag. Und wichtig ist auch, dass ich die regelmäßig wechseln kann. Aber ich habe noch keinen in 20 Jahren Beratung, keinen getroffen, der mehr Vorlagen nimmt, als er braucht. Natürlich gibt es besondere Situationen, dass ich an einem Tag mit 5 Vorlagen oder mit 4 Vorlagen auskomme und an einem Tag, wo ich Stress habe, 5 Arztbesuche, noch ein Amt dazwischen, dass ich nervös bin und dann brauche ich vielleicht mal 6 Vorlagen.
Ja, das heißt, Ihr Tipp ist tatsächlich, den Arzt auch so ein bisschen zu bedrängen, vielleicht zu sagen, also für eine gute Versorgung brauche ich ein bisschen mehr als nur das absolute Minimum. Und dann ist es auch möglich, wenn die Ärzte das entsprechend verorten, genau. Dann folgen die Kassen dem auch. Das ist doch super, super Tipp.
Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt noch eine Frage zur Anwendung. Wenn ich dann diese aufsaugenden Inkontinenzmaterialien anwende, die haben ja einen sehr starken Saugkern und binden dann die Flüssigkeit. Aber trotzdem gibt es ein Problem, was oft auftritt, und das sind eben Hautprobleme. Wie kann ich dagegen vorgehen? Wie kann ich von Anfang an verhindern, dass Inkontinenzmaterialien zu Hautproblemen führen?
Auch da kann bei verschiedenen Vorlagen bei mir eine allergische Reaktion in Hautrötung oder Pöckchen hervorgerufen werden. Dann muss ich das Produkt wechseln. Ansonsten ist regelmäßiges Wechseln nicht, die Nässe darf nicht an die Haut, egal ob Urin oder Stuhl, auf Dauer reizt das die Haut und das muss verhindert werden. Deswegen brauche ich manchmal mehr Vorlagen, als vielleicht der Arzt denkt oder als die Kasse bezahlen möchte. Dann ist die Reinigung wichtig, und zwar nicht so viel reiben. Wenn ich große Inkontinenzprobleme habe, empfehle ich immer mit einem Kännchen, wie man das früher in der Schwangerschafts-, Geburtsnachbereitungsbehandlung gemacht hat, mit einem Kännchen zu Hause den Intimbereich abzugießen oder mal eben zu duschen. Das geht aber natürlich nicht immer. Aber abgießen geht und dann nur tupfen, um die Haut nicht zusätzlich zu reizen. Dann Pflegeprodukte verwenden, die pH-neutral sind, die kein Parfüm enthalten, nicht so viel Fett enthalten, weil das alles die Haut zusätzlich belastet. Es gibt auch Barriereschutzcremes, die bei starker Inkontinenz ich auch empfehle. Wichtig ist hierbei aber auch eine gute Aufklärung. Die Barriereschutzcremes dürfen nur einmal in 24 Stunden aufgetragen werden, sonst verschließen Sie die Hautporen und dann ist das Gegenteil der Fall. Die Haut wird wieder zusätzlich gereizt.
Also ich fasse mal ganz grob zusammen. Oft wechseln, nämlich immer dann, wenn sonst die Haut in Kontakt mit Stuhl oder Urin käme. Vorsichtig dann reinigen die Haut und passende Pflegeprodukte verwenden. Dann sollte man eigentlich keine Hautprobleme erwarten können bei der Verwendung von solchen aufsaugenden Inkontinenzmaterialien. Das sind doch super Tipps.
Eins fehlt noch.
Ja.
Was die Betroffenen oft machen, damit sie auch sicher geschützt sind, eine kleinere Vorlage direkt und dann noch eine große in die Unterhose legen. Das ist ein bisschen verrückt, sage ich mal vorsichtig. Ich meine das überhaupt nicht böse. Aber eine Doppelversorgung führt zu einem Hitzestau. Ich kann immer nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Die Vorlagen haben ja einen Auslaufschutz. Und das ist schon, fördert schon ein bisschen die Wärme im Teambereich. Wenn ich das Ganze jetzt doppelt mache, viele nutzen gerne eine Vorlage und eine Pants, da entsteht eine Hitze, und das schädigt natürlich auch die Haut und auf Dauer auch mein Wohlbefinden. Und der Sicherheitsfaktor, ich weiß, was die Menschen meinen, aber ich empfehle dann wirklich, häufiger zu wechseln, wenn ich diese Probleme habe und nicht eine Doppel- oder sogar Dreifachversorgung.
Also wäre das dann vielleicht meine Zwischenfrage von mir, Hannes? Das wäre doch sinnvoll. Ich weiß zum Beispiel, dass bei uns das so ist, bei Hartmann oder wenn es über pflege.de läuft, dass man dann auch Testmaterial bestellen kann. Genau. Also man kann ein bisschen ausprobieren und genau. Das ist auch kostenfrei. Also dann
auf jeden Fall
gerne diesen Hinweis darauf. Probieren Sie es aus, holen Sie sich
genau
Hilfsmaterial dafür und gerne auch bei uns.
Und wie gesagt, wenn ich am Tag mittlere Vorlagen damit auskomme, aber vielleicht nachts, weil der Drang so groß ist, wenn ich nachts wach werde, ich schaff's nicht zum Klo und dann fängt der Urin schon an zu laufen, da brauche ich eine größere Vorlage, damit ich am Klo ankomme. Ja, das ist ganz wichtig, das herauszufinden. Deswegen, es ist immer individuell.
Genau. dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar geht es ein bisschen um die praktischen Alltagstipps und so Pflegeroutine, wie man auch vielleicht täglich dann einbauen kann. Denn es ist doch auch wichtig, dass so eine Tagesstruktur bei Inkontinenz vielleicht durchdacht ist oder wenn man auch nachts unterwegs ist. Haben Sie da vielleicht auch einen Tipp, wie kann das gut gelingen, so eine Tagesstruktur, wenn man inkontinent ist?
Ja, also ich möchte niemanden in seinen Tagesablauf einwirken oder etwas raten. Jeder hat sein Leben. Und wenn man sich gut versorgt mit der Auswahl und Verwendung geeigneter Produkte, die Haut gut gereinigt und gepflegt hat, dann kommt man sicherlich gut durch den Tag. Wichtig ist, Ersatz mitzunehmen. Wichtig ist auch vielleicht eine Ersatzunterhose oder die ersten Tage nach einer Prostataoperation zum Beispiel kann auch nach einer Resektion der Prostata, also gar nicht mal eine komplette Entfernung, der Harndrang für 6 bis 12 Wochen so stark bei den Männern sein, dass sie mit dem Auto fahren, an der Ampel bremsen und schwutsch läuft alles in die Vorlage. Also da kann ich nur empfehlen, einmal Wechselklamotten mitzunehmen, die erste Zeit oder auch 6 Wochen lang, bis dieser Harndrang sich wieder zurückbildet. Bei allen anderen Menschen sich ein bisschen informieren. Die Menschen mit Inkontinenz tun das. Die wissen in Köln, wo die Selbsthilfegruppe ist, die ich lange geleitet habe, die wissen immer, wo die Toiletten sind. Man darf ja auch gar nicht überall auf die Toilette. Also sich so ein bisschen informieren. Es gibt Städte, da gibt es Flyer mit der netten Toilette. Da weiß man genau, wo man zur Toilette gehen kann. In Köln ist das bisher nicht eingerichtet worden. Aber wie lang ist mein Weg? Wie weit kann ich zu Fuß gehen? Tagesstruktur ein bisschen überdenken. Nicht vorsorglich auf die Toilette gehen, das führt dazu, dass die Blase immer weniger fasst, weil sie gar nicht weiß, was sie damit anfangen soll, wenn ich jetzt einfach zur Toilette gehe, ohne Druck oder ohne Drang.
Das ist auch ein interessanter Hinweis. Das mache ich ja immer, bevor ich ins Auto steige. Man will ja nicht nach 10 Minuten schon wieder sagen, jetzt stopp. Ja. Also wir müssen alle nochmal auf Toilette und dann fahren wir. Aber das ist dann doch nicht die wirkliche Empfehlung. Okay.
Auf gar keinen Fall. Ausreichend trinken. Jede Stunde, sage ich mal, ein großes Glas, 100 bis 200 Milliliter, ist so meine Empfehlung. Aber dieses vorsorgliche zur Toilette gehen gibt den falschen Impuls für die Blase. Auf Dauer. Das macht jetzt noch nichts, aber in 10, 15 Jahren sind sie vielleicht inkontinent und denken an meine Worte.
Ja, das betrifft ja die ganze Familie. Sie wissen, mit Kindern geht man dann auch immer alle nochmal auf Toilette. Also ist so eine Routine-Sache, aber weil man halt weit kommen möchte.
Ich frage auch die Enkel, 4 und 8 Jahre, frage ich, müsst ihr nochmal auf die Toilette? Nein, dann gehe ich. Mhm. Ich frage nicht.
5 Minuten müssen sie aber dann.
Das kann mit Kindern passieren, das ist so.
Aber trotzdem, Sie haben guter Hinweis von Ihnen.
Nein, mache ich nicht. Ich frage, damit, das kommt schon bei der 4-Jährigen vor, dass sie dann, ach doch, ich muss doch. Aber wenn ich dann mit dem Auto anhalten muss, dann ist das so. Okay. Da mache ich mir auch gar keinen Kopf.
Also mehr Gelassenheit in der Sache.
Mehr Gelassenheit auch für mich selber. Alle 2, 3 Stunden ist ein Toilettengang, ich sage jetzt mal, normal. Man soll auch nicht nur 2-mal am Tag Wasser lassen. Dann wird die Blase zu sehr gefüllt und auf Dauer zu sehr gedehnt. Dann kriege ich auch nach ein paar Jahren inkontinente Probleme, weil das auch nicht gut ist, weil ich die dann gar nicht mehr richtig entleeren kann. Aber eine zu groß trainierte Blase, das haben vor allen Dingen Lkw-Fahrer, Lehrerinnen, Verkäuferinnen, weil sie so selten zur Toilette gehen dürfen, können, die sollten bewusst nach 3 Stunden mal anhalten, Wasser lassen gehen, eine Verkäuferin dann mal auf die Toilette gehen, eine Lehrerin darauf achten, dass sie mal zur Toilette geht zwischendurch, auch wenn sie meint, sie hat keine Zeit. Die Folge ist immer zu wenig trinken. Das ist ein Problem. Also den Alltag nicht von der Blase strukturieren lassen. Also ich bin, mein Kopf ist Chefin und nicht die Blase. Und man kann auch vieles zurückdrehen. Also man kann, das erfordert aber Geduld. Also eine zu große Blase zurückzutrainieren auf ein Fassungsvermögen von bis zu 500 Milliliter. Auch das dauert 3 bis 6 Monate.
Also das ist schon interessant. Das heißt, also wir haben jetzt mal gelernt, zu viel auf Toilette gehen ist falsch, zu wenig aber auch. Also müssen wir irgendwo die Mitte finden und auf gar keinen Fall zu wenig trinken, weil das schadet wiederum Nieren und Blase sowieso. Aber wenn Sie das so erwähnen, also gehen wir mal davon aus, wir machen es so, wie Sie sagen, keiner muss auf Toilette, jeder darf. Jetzt bin ich aber im öffentlichen Raum beispielsweise, also draußen unterwegs und finde eben keine Toilette. Dann kann es richtig peinlich werden. Wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Ich meine, das ist vielleicht schon der einen oder dem anderen passiert, dass dann doch mal was daneben geht.
Das ist auf jeden Fall schrecklich. Das will ich auch gar nicht runterspielen. Wenn ich ein Inkontinenzproblem habe, weiß ich, wo Toiletten sind und ich weiß, dass ich in einem Kaufhaus oder in einem größeren Geschäft, selbst ich habe schon im Rewe nach einer Toilette gefragt und es war gar kein Problem. Also auch hier offener damit umgehen. Wenn wir damit offener umgehen, kommt gar nicht so viel Gegenwehr. Ich habe auch in der Selbsthilfegruppe einen Herrn, der hat ein sehr blödes Erlebnis gehabt. Der hat in Köln in der Trainingshalle von einer bekannten Eishockeymannschaft nach einer Toilette gefragt, weil auch er eine Neoblase hat und die entleeren musste. Da haben die glatt gesagt, nein. Das hat er in der Selbsthilfegruppe erzählt. Dann haben wir da einen Brief hingeschrieben, der sich gewaschen hatte. Also ich bin fast ausgerastet. Dann hat die Managerin uns 20 Freikarten für das nächste Spiel geschickt und sich in aller Form entschuldigt. Also auch diese Gegenbeispiele, hier kannst du nicht auf die Toilette gehen, gibt es. Das ist aber eher selten. Also ich kann selbst aus eigener Erfahrung sagen, ein Supermarkt wie der Rewe, der jetzt nicht darauf eingerichtet ist, dass die Hälfte der Kunden da mal pinkeln muss, da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
Okay, also einfach mal doch, wenn es irgendwie möglich ist, diese Scham ablegen und sagen, Leute, ich muss jetzt aufs Klo, ob es da ist oder nicht. Okay, ja, gut zu wissen, dass es so auch geht. Aber es gibt ja tatsächlich vielleicht noch ein kleines Thema, das ich nochmal ansprechen möchte. Da ist es nicht ganz so einfach, nämlich ein bisschen andere Sichtweise, wenn ich jetzt zum Beispiel so zuständig bin für jemanden, den ich pflege, also wenn es um eine pflegebedürftige Person geht, die zum Beispiel die Hilfsmittel einfach rigoros ablehnt, ja, und sich nicht helfen lassen will. Vielleicht haben Sie da den Tipp, wie man da ein Stück weit damit umgehen kann.
Mit ganz viel Geduld und vielleicht, wenn ich eine gute Beziehung habe zu der Person, dann, dass ich sage, mir zuliebe einmal versuchen. Denn wenn durch eine Vorlage ein Trockenheitsgefühl entsteht und man nicht im Nassen liegt und nicht dauernd das Gefühl hat, boah, ist das unangenehm, dann kann das überzeugen. Bei Menschen, die demenziell erkrankt sind, ist das anders. Da kann ich nicht diskutieren, will ich auch nicht. Da greifen wir in der Regel auf Pens zurück, weil das mit diesem Hochziehen und dieser Hosen eher wie Unterhose sich anfühlt und das eher akzeptiert wird.
Okay, ja, guter Hinweis.
Oder häufiges Toilettentraining, also Menschen, die demenziell erkrankt sind oder auch wenn ich zu Hause jemand pflege, versorge, einfach mal alle 3 Stunden zur Toilette bringen, damit nicht so viele, ich spreche jetzt nicht von Bettlägerigen, damit nicht so viele inkontinente Ereignisse auftreten. Also Toilettentraining kann oft auch, ich sag mal, Leben retten. Die Blase gewöhnt sich an so ein Zeitfenster und wenn die Vorlage, wenn ich nach 3 Stunden jemand zur Toilette bringe, immer schon nass ist, dann mache ich den nächsten Zeitabschnitt 2,5 Stunden oder 2 Stunden. Auch das ist noch im Rahmen. Es ist immer besser, in die Toilette Wasser zu lassen oder Stuhl zu bringen, als in die Vorlage. Und selbst wenn jemand demenziell schon ein bisschen angegriffen ist, ist das ein besseres Gefühl. Also in der alten Einrichtung gab es einen Herrn, der immer in die Palme gepinkelt hat. Das hat natürlich alle aufgeregt, der wurde beschimpft und der wusste gar nicht, warum. Was war der Grund? Er hat die Toilette nicht gefunden. Der wollte nicht in die Palme pinkeln, der wusste sich nicht zu helfen. Mhm. Als dann die Pflegenden ihn alle 2 Stunden zur Toilette gebracht haben, hat er nie wieder in die Palme gepinkelt.
In die Palme war der Baum, den er gesucht hat wahrscheinlich.
Ja, genau, genau.
Ja, das ist okay.
Ja.
Kann man verstehen.
Ja.
Ja, Sie haben gerade schon den Begriff Leben retten verwendet und das klingt natürlich groß, aber ich glaube, wenn man das vor allem auf das Sozialleben bezieht, dann kann man sich da schon ein gutes Bild machen. Denn viele Betroffene, auch wenn sie vielleicht eigentlich schon eine ganz gute Versorgungsmöglichkeit gefunden haben, haben trotzdem große Sorgen, dass jemand was merkt, dass jemand was riechen könnte, was sehen könnte, irgendwie darauf aufmerksam werden könnte und fangen dann an, sich sozial zurückzuziehen. Und das ist ja dann etwas, was schon sehr dramatische Auswirkungen hat. Mhm. Was haben Sie vielleicht an Tipps, was man tun kann, wie man Mut fassen kann oder wie können vielleicht auch Angehörige die Leute unterstützen und denen helfen, diese Scham so ein bisschen zu überwinden, ein bisschen Mut zu fassen und eben sich nicht sozial auch noch zurückzuziehen? Denn das ist ja eigentlich dann unnötig.
Also da es Kontinenz- und Beckenbodenzentren gibt, da es Kliniken gibt, wo es Beratung gibt, da es Kontinenzberatungsstellen auch frei gibt, zum Beispiel in Heidelberg, da es Selbsthilfegruppen gibt, sind das viele Ansprechpartner, aber dafür müssen die Menschen das Haus verlassen. Wenn sie das nicht können, also vor 8 Jahren hatte ich eine Patientin, das war sehr eindrücklich, da hat der Sohn mich gefunden übers Internet. Die Mutter hatte 5 Jahre ihr Haus nicht verlassen wegen Stuhlinkontinenz. Das fand er unerträglich und die war dann bei mir. Erst hatten wir E-Mail-Kontakt und dann war sie bei mir und da war eben genau das Problem. Die war gut operiert wegen einem Tumor am Enddarm und musste dann kriegte das nicht so schnell in den Griff, weil sie den Stuhl mit Ernährung auch noch regulieren musste und dann das manchmal schneller ging. Also eine eingehende Beratung, wie gestalte ich mein Essen, mein Trinken bei Harninkontinenz, wie gestalte ich meinen Tagesablauf, das alles in Ruhe zu besprechen, dafür braucht man persönlichen Kontakt und da muss ein bisschen Vertrauen entstehen. Vieles geht aber auch da heute schon über Mails. Aber ich sage jetzt mal so, entweder ein Angehöriger oder der Betroffene selbst müssen sich insofern öffnen, dass sie sagen, ich habe da ein Problem und ich möchte das ändern.
Ja, also ich fasse kurz zusammen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist eigentlich, das für sich zu verschweigen. Denn das führt auf jeden Fall in der Sackgasse, führt zu einer schlechten Versorgung, führt dazu, dass man keine mögliche Behandlung auch kommen kann und führt auch dazu, dass man das wahrscheinlich mit der ganzen Scham für sich so dann zurückzieht, dass man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr unter Leute geht.
Genau.
Also das ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Man muss auf jeden Fall das erstmal für sich anerkennen und sich dann öffnen. Und da haben Sie jetzt schon sehr viele Möglichkeiten genannt von Selbsthilfegruppen oder einfach mal einen E-Mail-Kontakt suchen zu entsprechenden Beckenbodenzentren oder zu entsprechenden Spezialisten, die es ja überall in Deutschland mittlerweile gibt.
Ja, oder lesen bei pflege.de. Da ist ja auch viel zu finden zum Beispiel. Ne?
Ja, stimmt, genau.
Ja, und das Ganze ist ja sehr komplex. Die Dame, von der ich eben sprach, wollte sich wegen Krebsdiagnose gesund ernähren, hat jeden Morgen 1 Kilo Obstsalat sich geschält. Das führt aber dazu, dass sie so viel Stuhl hat, wie sie gar nicht mehr halten kann mit diesem operierten Enddarm. Die musste ich also davon überzeugen, dass 1 Kilo Obstsalat zu viel ist. Und dass sie 1 Kilo Obstsalat vielleicht an einem Tag isst, wo sie nichts vorhat. Und dass sie den Darm, bevor sie das Haus verlässt, kontrolliert zu Hause entleert, damit dann erstmal ein paar Stunden Ruhe ist. Aber dieser Eingriff in die Ernährung, das wissen Sie sicher auch, das ist ganz schwierig in der Beratung. Das ist mit das Schwierigste. Essen ist das liebste Kind. Ne? Und da einzugreifen, auch jemand, der einen Stoma hat und 1 Liter Birnensaft trinkt, ja, da platzt der Beutel ab, kann ich Ihnen so versprechen. Ne? Da geht Birnensaft nur noch ganz verdünnt. Aber das muss man in Ruhe erzählen. Jemand, der nichts mehr trinkt, weil er zum Kartenspielen gehen will, dann aber einen Harnwegsinfekt kriegt, weil der Urin so konzentriert ist, das muss man ganz in Ruhe erklären. Wein macht oft Probleme, Bier macht Harndrang. Man muss an die liebsten Kinder der Betroffenen. Und das geht nur mit ganz viel Geduld, aber das geht auch nur im E-Mail-Kontakt oder im persönlichen Kontakt.
Also am besten, man spricht mit jemandem wie Sie, weil im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob die Angehörigen so viel Geduld mitbringen oder die Betroffenen selbst. Wenn man mit ihnen sich unterhält, scheint alles einfacher zu sein.
Danke. Ja, ich mache das halt auch gerne und es ist eins meiner Lieblingsthemen im Leben, weil es so wichtig, es ist so wahnsinnig wichtig. Ich war selbst nach der Entbindung 9 Monate inkontinent und hatte nur Ärzte um mich rum, die die Schultern gezuckt haben. Das war der Startschuss, dass ich gesagt habe, das kann doch so nicht sein, dass die Menschen, also Fachleute, die Schultern zucken. Da hat sich halt, möchte ich nochmal an den Anfang anschließen, da hat sich schon vieles verändert. Es ist anders in der Gesellschaft angekommen, weil sich auch mehr Ärzte, Geriater, also Ärzte für ältere Menschen, weil sie sich dem Thema widmen und wissen, wie wichtig das ist.
Ich habe noch eine Frage, die ich vielleicht gerne einschieben würde. Und zwar geht die so ein bisschen weg von dem, was man als Betroffener oder als Angehöriger von jemandem, der betroffen ist, tun kann. Geht so ein bisschen, wirft den Blick so ein bisschen auf die Gesellschaft. Denn das Tabu besteht ja nicht von den Leuten, die betroffen sind, aus, sondern das Tabu entsteht ja in der Gesellschaft, dass man da nicht drüber spricht, dass es schambehaftet ist und so weiter. Die Frage ist so ein bisschen, was können wir alle vielleicht auch dazu beitragen, dass das Thema so ein bisschen entdramatisiert wird? Also wir wollen es nicht bagatellisieren. Es ist ja, für die Betroffenen ist es natürlich oft ein großes Drama und das ist auch nachvollziehbar. Aber wie kann man vielleicht darauf hinwirken, dass wir so ein bisschen von dieser Dramatisierung wegkommen und so ein bisschen uns alle dem Thema öffnen und nicht mehr so ganz diese große Schambarriere davor aufbauen?
Ich sag mal so, das ist schwierig. Mit Geduld und die Menschen, die sich dem Ganzen offen entgegenstellen und bereit sind zu helfen, zu beraten, dass die weitermachen, dass es ein bisschen mehr Werbung gibt. Also für Vorlagen, für Urinalkondome, für Katheter und nicht nur in einschlägigen medizinischen Fachzeitschriften. Das könnte wirklich mehr ins Leben kommen. Also ich finde Autoraststätten wunderbar, um sowas zu bewerben zum Beispiel. Dass die Toiletten so gestaltet sind, auch im öffentlichen Raum, dass man da einen Schutzraum hat, dass es Mülleimer gibt, dass es, denn das sind alles Probleme für Betroffene. Wo entsorge ich meine Vorlagen, meine Stomaversorgung? Das ist noch ein großes Feld, aber indem wir, Sie und ich, die Ärzte, die sich dem stellen, offen damit umgehen, glaube ich, wird es immer weiter verbreitet. Angefangen hat das, glaube ich, alles bei uns mit, wie soll ich das sagen, mit unserem Verhalten. Wir gehen auf einen stillen Ort, das heißt ja auch so, und entlasten uns kontrolliert und ja, die Tür ist geschlossen und keiner kriegt das mit. Das war früher mal anders. Es gab Zeiten, da waren Toilettenwagen auf den Straßen aufgestellt und man hat nebeneinander, miteinander sprechend, sich entlastet. Und das hat sich in unserer Kultur ganz anders entwickelt. Und diese kulturelle Entwicklung, die ganz tief verankert ist für uns, außer bei den Babys, das wird dauern. Aber wir können da alle was machen, ein bisschen mit Werbung, ein bisschen normal. Das Thema, also ich habe festgestellt, dass auch Apotheken jetzt ganz anders, vor 20 Jahren gab es keine Vorlage auf dem Tresen. Das hat sich auch geändert. Auch große Plakate, große Aktionen, Weltkontinenzwoche nehmen doch viele wahr. Ja, also es gibt da schon eine Entwicklung, aber die muss noch weitergehen, weil es eben so viele betrifft. Also wenn ich beim Kaffeeklatsch was gefragt werde, dann sind die Menschen oft ganz überrascht, wenn ich die Zahlen nenne, wie viele Menschen unter Inkontinenz leiden und dass es ja gar kein Problem von Alten ist. Ja, weil so wenig drüber gesprochen wird. Also wir Einzelnen können natürlich, die wir besser informiert sind, auch das einfach mal ansprechen. Auf einer Party oder beim Kaffee trinken.
Ja, also vielen Dank auch für die kleine Kulturgeschichte des Toilettengangs. Und genau diese Geschichte schreiben wir eben weiter und können unseren Teil dazu beitragen, indem wir auch ein bisschen mehr drüber sprechen, das sichtbar machen und die Probleme der Menschen auch anerkennen.
Ja, schön zusammengefasst.
Ja, das hast du schön gesagt, Hannes. Wobei ich möchte gern, dass die Toiletten mit Zwischenwände bleiben. auch wenn die Geschichte uns anderes lehrt. Aber
das möchte genau. Ich auch. Das war, die hatten auch eine Abtrennung, aber nur Stoff.
Ach so, ja, okay. Ja. Aber keine Geräusche. Abtrennung.
Okay. Ich möchte das auch nicht, das Rad zurückdrehen. Aber ich will nur sagen, in den Schlössern im Mittelalter wurde in die Ecken uriniert und Stuhl abgesetzt. Da möchte ich auch natürlich nicht hin zurück. Ne?
Gut, dann sind wir uns da einig, Frau Sonnenberg. Alles klar. Gut. Aber trotzdem, ich muss wirklich sagen, es ist herrlich erfrischend, mit Ihnen drüber zu sprechen. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es ein Tabuthema ist. Und Danke. Ich hoffe sehr, dass wir das auch heute unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben konnten, dass eben dieses Thema kein Tabuthema ist, dass das jedem passieren kann in jeder Situation und dass es dagegen auch Mittel und Wege gibt, dagegen zu arbeiten beziehungsweise so zu machen, dass das Leben wieder lebenswert wird.
Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass es weitergeht, dass die Welt Kontinent wird.
Ja, also vielen, vielen Dank, Frau Sonnenberg, für dieses tolle, informative Gespräch. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben viel mitgenommen und bleiben uns treu. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.